ich bin Urologe. Was denkst du da?
Jetzt mal ganz unter uns.
Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
Ja, ja.
Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
Neue Folge Pinkelpause. Hallo nach Aachen. Hallo Chris.
Hallo in den Norden. Hallo Jochen.
Wir haben heute eine sehr, sehr spannende Folge mit einem sehr, sehr spannenden Gast und ein wirklich richtig spannendes aktuelles Thema. Es geht unter anderem um Telemedizin und wir treten den Beweis an, dass viele gar nicht mehr zum Arzt hingehen, weil sie einfach die Möglichkeit des Internets nutzen. Ja? Wahnsinn. Du bist ja selber auch Arzt, der am Telefon, glaube ich, berät oder im Netz berät, ne? Oder?
Ja, ich mache das schon ziemlich lange. Also ich habe früher schon so in meiner Freizeit, sage ich mal, so schriftliche Beratung gemacht bei so einem Portal. Also das war dann keine Behandlung im eigentlichen Sinne, sondern eine allgemeine medizinische Beratung. Aber seit 2018, wo dann auch Telemedizin in Deutschland erlaubt wurde, habe ich mich da zunehmend für interessiert. Und jetzt bin ich auch für unter anderem die Teleklinik aktiv. Und das ist eine der führenden Telemedizinanbietern in Deutschland. Und da haben wir heute den medizinischen Leiter der Teleklinik hier bei uns zu Gast. Und das ist der Dr. Schmidt-Siebert, den wir herzlich begrüßen.
Ja, hallo in die Runde und liebe Grüße aus Bayern, aus dem heute etwas diesigen München.
Oh, hier scheint die Sonne im Norden. Es tut mir wirklich leid, es zieht gerade auf. Ich sehe strahlend blauen Himmel.
Diese können wir hier im Westen auch ganz gut. Da sind wir bekannt für.
Ich habe mir so eine Zahl rausgesucht für dieses Thema, was schon so eindrucksvoll belegt, wie aktuell und wichtig das auch für die Menschen da draußen ist und auch unseren Hörer. Von fast 0 auf 1,2 Millionen in wenigen Minuten, sagt die Kassenärztliche Vereinigung und redet davon, dass die Zahlen der Videosprechstunden und telefonischen Beratungen durch Vertragsärzte deutlich zugenommen haben und das in wenigen Minuten. Hier ist der Zeitraum gegeben vom 4. März bis zum 30. Juni des Jahres.
Monaten meinst du?
Wenigen Monaten, genau. Klar, wahrscheinlich der große Auslöser Corona, aber man merkt, es funktioniert, man muss nicht immer zum Arzt gehen und viele nehmen diese Angebote an, ne?
Unbedingt.
Also, ja, da schließt sich auch direkt meine erste Frage an unseren Gast an. Wie sind Sie denn selber zur Telemedizin gekommen? Also was hat Sie jetzt, also als ausgebildeten Facharzt für Innere und Allgemeinmedizin, ist man ja eigentlich prädestiniert, entweder in der Klinik Leute zu versorgen oder dann irgendwann eine Praxis zu gründen oder zu übernehmen und dann die klassische Vorortversorgung zu machen. Wie war jetzt bei Ihnen der Zugang zu diesem Fach?
Also im Großen und Ganzen ist das einfach so, wie man das Leben spielt, so sein Spiel, und dann treiben einen persönliche Gründe und auch persönliche, auch familiäre Themen mal zu dem einen und mal zu dem anderen Berufswunsch. Und einer davon ist, war nach der Hausarztmedizin, mich einfach mal neu zu orientieren, aus der Maloche der Praxis ein bisschen rauszukommen und letzten Endes einen neuen Behandlungszweig zu beackern, der ja wirklich super spannend ist und auch super funktioniert. Und das ist eben die Telemedizin. Und dementsprechend bin ich als medizinischer Leiter zur Teleklinik gegangen, um dieses Unternehmen zu ärztlich zu versorgen, dahingehend, um zu verstehen, was ist Telemedizin, was ist gute Telemedizin, wie muss ich es letzten Endes machen, um den Patienten dann auch wirklich helfen zu können. Und diese Neugierde und vor allem auch die Lust auf was Neues und auf ein junges, agiles Unternehmen und einfach aber auch alte Zöpfe sozusagen in der Medizin ein bisschen zu zerreißen und was Neues zu bewegen, hat mich einfach interessiert. Und deswegen bin ich dann zur Teleklinik gegangen und freue mich, dass das so gut funktioniert mit dem Thema Telemedizin in Deutschland.
Jetzt haben Sie ja schon praktisch von ärztlicher Seite auch die Vorteile genannt, die mich auch fasziniert haben. Wir kommen natürlich gleich noch ausführlich auf die Vorteile für die Anwender, also für die Patienten oder Kunden, darf man da in dem Fall manchmal auch sagen, dass also viele Ärzte das auch gar nicht so wahrnehmen, welche unglaubliche Flexibilität einem selber das auch gibt, in so ein neues Feld vorzustoßen. Das hat mich also auch sehr fasziniert und das wurde auch in meiner täglichen Arbeit eigentlich durchgehend bestätigt, ne? Dass man also selbst auch vom Arbeiten her viel flexibler wird und vielleicht sogar auch näher an den Leuten dran ist, als das in der klassischen Medizin ist, wo man halt wirklich, naja, auf einen Termin warten muss. Selbst wenn man Notfall ist, muss man ja eventuell das Wochenende abwarten, um dann ärztlichen Kontakt aufzunehmen. Und das fällt halt bei der Telemedizin in den meisten Fällen einfach weg. Man hat dann sozusagen den Facharzt innerhalb kürzerer Zeit an der Strippe.
Ja. Und für mich immer schön zu erleben, wie dankbar die Patienten auch sind. Ja? Einfach über diesen kurzen und schnellen Weg. Ich meine, wir sind uns einig, man kann nicht alles lösen, aber man kann vieles gut sich anhören und letzten Endes auch gut anschauen und den Patienten irgendwie auch eine schnelle Einschätzung, eine Ersteinschätzung auf alle Fälle. Und das kann man eigentlich fast immer machen geben. Und diese Dankbarkeit ist schon toll. Und wie Sie es auch so schön gesagt haben, die Flexibilität für mich selber. Ich bin in der Regel entspannt. Ich kann das hintereinander wegarbeiten und habe nicht so den Praxisbums sozusagen direkt mit der 5-Minuten-Medizin. Und was auch schön funktioniert, ich denke, das können Sie teilen, ist dieses, die Kamera geht an und es passiert sofort es ergibt sich sofort ein Arzt-Patienten-Verhältnis. Das ist für mich so in der Erfahrung genauso adäquat wie in der Praxis, also funktioniert genauso. Und wie Sie vorher gerade so schön sagten, sicherlich auch fast, vielleicht sogar ein bisschen intensiver, weil wir sind wirklich zu zweit in einem digitalen Sprechzimmer und da gibt es nur uns beide und das funktioniert. Wir sehen uns und wir haben sofort eine Sympathie oder eben auch keine Sympathie füreinander. Das ist wie im normalen Sprechzimmer ja auch.
Wie funktioniert das konkret, wenn ich jetzt sage, ich habe zum Beispiel, ich nehme mal ein Beispiel, der auch auf Ihrer Webseite steht. Ich habe zum Beispiel Durchfall, ja, ganz normales Problem.
Du musst erst mal ein Foto schicken.
So, wie geht es? Also, ich gehe nicht mehr zu meinem Hausarzt, ist es zum Beispiel Wochenende vielleicht sogar, wenn es am Wochenende auch funktioniert. Wie sind die Schritte?
Also die Schritte sind folgendermaßen, wenn Sie als Patient zur Teleklinik kommen, dann schauen Sie erstmal, dann müssten Sie sich erstmal registrieren, dann schauen Sie auf die App und in der App erleben Sie dann nach der Registrierung, suchen Sie dann sozusagen aus, welchen Symptomkomplex haben Sie. Mhm. Und wir haben das gelernt, dass man, wenn man dem Patienten oder der Patientin jetzt ein Freitextfeld angibt, dass man sagt, schreib mal rein, was gerade Phase ist, dann kommt man nicht so richtig zum Ziel, weil der Patient ganz oft nicht wirklich weiß, was er eigentlich bei telemedizinisch behandelbar, was ist da behandelbar? Und dann haben wir ganz interessante Fragen medizinischerseits bekommen, die man aber nicht wirklich klären konnte. Also gibt es sogenannte Behandlungspfade oder Treatments und die suchen Sie aus und in dem Fall gibt es zum Beispiel Magen-Darm-Beschwerden oder Durchfälle und dann kriegen Sie einen Fragebogen, den Fragebogen füllen Sie aus und dann wird der Fragebogen in das Ärztekollektiv eingestellt und dann diesen Fall kann man dann übernehmen als Arzt. Das heißt, Teleklinik sorgt dafür, dass der richtige Arzt den richtigen Fall sieht und dann auch letzten Endes behandelt. Und das heißt, Sie haben als Patient jetzt schon mal angegeben, was war los? Das heißt, haben Sie Fieber oder nicht? Haben Sie irgendwelche Probleme, die das Ganze erschweren? Das heißt, haben Sie Vorerkrankungen zum Beispiel? Ist irgendwas in der Richtung für Sie problematisch? Und dann weiß der Arzt schon relativ viel und kann dann dementsprechend gleich mit Ihnen noch mal ins Gespräch gehen, das nochmal erörtern. Ja, und Sie dann letzten Endes beraten und auch sich ein Bild machen natürlich. Das heißt, wie schwer ist der Verlauf und was können wir machen? Und jetzt im Bereich Durchfall ist es ja eigentlich so, da fragen Sie jetzt natürlich, ja, kann man da überhaupt was machen? Und was macht man dann da? Gleich eine Darmspiegelung und wir sind ja beim Urologen, vielleicht auch gleich eine Blasenspiegelung. Nee, brauchen Sie nicht. Und das ist ja das Schöne, 80% Selbstheilung in allen Fällen bei uns im Körper, das schaffen wir Gott sei Dank mit unserem Körper. Und das ist ja auch ganz toll. Und da braucht man unter Umständen vielleicht mal einen Tag Ruhe oder zwei Tage Ruhe und mal die Empfehlung, vielleicht dies oder jenes zu machen, ausreichend zu trinken. Und vor allem das Allerwichtigste ist, meine Erfahrung, dem Patienten mitzugeben, was machst du eigentlich, wenn es schlechter wird? Und ab wann ist es so, dass es auch wirklich schlechter wird? Ja? Und das ist, denke ich, unsere Aufgabe, in dem Fall einfach aufzuklären. Normalerweise sollte es sich verbessern, wenn du dies und jenes machst. Und was passiert, wenn es richtig ernst wird? Und das ist das Entscheidende.
sieht man ja auch, dass das ein sehr, sehr wichtiger Vorfilter ist und damit natürlich auch die Praxen entlastet. Denn wie Sie schon richtig sagten, 80% aller Krankheiten, die man überhaupt hat, löst der Körper irgendwie von alleine. Und da muss der Arzt einfach nur erklären und Zeit gewinnen. Und ja, und den Rest kriegt der Körper schon von alleine hin. Und da ist dieser Wahnsinn, der jeden Arbeitstag über die Praxen hinwegrollt, der kann telemedizinisch einfach abgepuffert werden.
Mhm. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, das, was Chris sagt, Sie nehmen sich ein bisschen mehr Zeit als die Zeit, die ich möglicherweise in der Arztpraxis bekomme?
Also der Fokus ist einfach relativ gut auf den Patienten. Das heißt, ich habe die Vorinformation.
Wegen der Vorinformation wahrscheinlich auch schon, ne?
Genau. Ja. Ich habe die Vorinformation, die Kamera geht an, wir haben in dem Moment wirklich einen Behandlungsfokus und dann muss man sagen, da kommt man in 4-5 Minuten guter Kommunikation durch die Vorarbeit schon relativ weit. Der Patient kriegt ja nachher noch von uns Ärzten eine Dokumentation, das heißt, da wird nochmal das Thema Anamnese, Befund, Epikrisetherapie, das heißt, die Erklärung für den Patienten sehr ausführlich dargelegt. Der Patient kriegt das in seine App geschickt, der kann das anschließend nochmal nacharbeiten und das ist etwas, was er sogar als Vorteil im Vergleich zur normalen Praxis hat. Da kriegt er normalerweise nur das mit, was er sich merken kann. Und da gibt es ja schöne Studien, die sagen, der Patient weiß hinten raus nur noch, Herr Kollege Pies, helfen Sie mir, was sind es? Ich glaube, es sind keine 50%, die der Patient sich merkt.
Ja, auch wieder fast nur diese 80-20-Prinzip gilt da fast auch. 80% vergisst er nach dem Gespräch. Ne?
Und genau. Und so kann er dann wenigstens nochmal nachgucken und sagen, was hat der Kollege Pies geschrieben, was soll er tun, ja, und so weiter.
Ja, das ist ja auch ein Vorteil. Ne? Beim Arzt in der Praxis, da hat er seine ominöse Kartei früher oder heute dann sein Computer, da guckt aber keiner rein. Und hier hat man sozusagen ein gemeinsame Patientenakte, die auch der Patient einsehen kann. Und das ist ja auch ein Teil des Verantwortungsprozesses, den der Patient übernimmt, dass man da sozusagen gemeinsam an der Gesundheit arbeitet, gemeinsam dokumentiert, das Ganze transparent hält, finde ich auch einen Vorteil tatsächlich.
Mhm, absolut.
Wenn ich zum Arzt gehe, jetzt hätte ich beinahe gesagt, richtigen Arzt, aber das ist natürlich Quatsch.
Endlich mal ein echter Arzt.
Also ich wollte sagen, in eine echte Arztpraxis. So, dann ist es immer, der erste Gang ist, wo haben Sie Ihre Krankenkassenkarte mit? Und wenn ich die schon vergesse, das heißt, wie ist denn der Ablauf dort? Also muss ich auch zahlt das die Kasse? Kriege ich hinterher möglicherweise auch ein Rezept von Ihnen oder im Idealfall für einige, die dann wirklich nicht mehr arbeiten können, sogar eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Wie sind diese Sachen dort?
Genau, also wenn Sie kassenversichert sind, ist eine Behandlung via Telemedizin über Teleklinik Kassenleistung. Das heißt, das wird bezahlt. Der Arzt, der Sie behandelt, ist ja ein in Deutschland niedergelassener Facharzt. Das heißt, Teleklinik ist eine Plattform. Teleklinik selber hat keine angestellten Ärzte. Das ist ja das Schöne daran. Das heißt, wir arbeiten mit dem deutschen Gesundheitssystem. Das heißt, alle in Deutschland niedergelassenen Kollegen können sich als Netzwerkärzte anmelden und auch über Teleklinik oder das Portal der Teleklinik dann Patienten behandeln. Und Sie als Patient, wenn Sie kassenversichert sind, dann im Rahmen der Registrierung brauchen Sie Ihre Krankenkassenkarte. Die Krankenkassenkarte checkt der Arzt nochmal zu Beginn Ihrer Konsultation, weil der Arzt muss ja lege artis, also das heißt nach seiner Behandlungs, so wie er sicher behandelt, muss der Arzt sicher gehen, dass das der Patient ist. Und ich meine, der Patient hat sich registriert, Teleklinik sorgt dafür, dass der Account-Inhaber, das heißt der Inhaber dieser Behandlungsmappe, auch wirklich eine reale und existente Person ist und auch der Name und alles und die Daten alle stimmen. Aber der Arzt muss sich eben nochmal vergewissern, also einmal kurz die Karte zeigen lassen, Name, Bild und die Krankenkassennummer oder die Versichertennummer checken und dann kann es losgehen. Mhm.
Und Rezept ausstellen geht auch, ne?
Ja, Rezepte gehen natürlich. Aktuell sind es noch privat signierte Also sind es digital signierte Privatrezepte, so rum wäre es richtig. Und wir arbeiten natürlich mit Hochdruck am ERX, das heißt am elektronischen Kassenrezept, was ja jetzt in die Erprobungsphase jetzt ab Juli eingetreten ist. Und da sind wir mit Hochdruck dran und das wird bald kommen. Und dann ist das natürlich auch nochmal eine Leistung, die für viele Patienten dann auch über die Krankenkasse, auch was das Thema Medikamente angeht, läuft und funktioniert. Und das ist dann nochmal ein sehr, sehr schöner Use Case mehr. Ne?
Ist immer interessant in Deutschland, dass die Realität der Gesetzgebung eigentlich immer ein Stück voraus ist. Und die Gründerin der Teleklinik, Katharina Jünger, die hat ja da echte Pionierarbeit geleistet. Ne? Also die hat sich ja wirklich in so einen richtigen Graubereich reingegeben. Die hat ja tatsächlich, bevor das offiziell erlaubt war in Deutschland, einfach mal gesagt, wir machen das und dann muss halt die Gesetzgebung nachziehen und muss halt den Rahmen schaffen, damit das möglich wird. Und so ähnlich ist es ja jetzt bei den Rezepten auch. Möglich ist das ja alles schon lange. Der Verwaltungsakt muss halt noch sozusagen nachziehen, bis das jetzt dann so den richtigen Rahmen bekommt. Und ja, ist erstaunlich, dass man eigentlich das, was möglich wäre, eigentlich ausgebremst wird durch das, was halt an Rahmenbedingungen derzeit noch besteht.
Und das ist Deutschland. Ja, das ist Deutschland. Und Deutschland, das ist das Regulativ. Ja. Ich meine, auf der einen Seite sieht das immer so aus, als wären wir da in Deutschland sehr langsam, wobei ich sagen muss, ich glaube, wir sind einfach nur sehr genau. Und hinten raus haben alle was davon, wenn man sich Prozesse schon nochmal richtig gut durchdenkt. Und ich glaube, wir haben ja so alle gesehen, was in Corona, wenn es wirklich eilig sein muss, was da auch schieflaufen kann. Und dementsprechend, glaube ich, ist es sehr, sehr gut, darüber schon gut nachzudenken. Denn wir arbeiten ja mit Menschen, wir arbeiten mit Krankheiten. Das ist schon vernünftig, darüber gut nachzudenken, glaube ich.
Ohnehin wird ja die Verantwortung immer beim Arzt abgeladen. Es wird ja immer in jeder Verordnung dann geschrieben, solange es ärztlich verantwortbar ist. Mhm. Und insofern bleibt ohnehin die letzte Verantwortung immer beim Arzt.
Absolut, absolut. Ja.
Was kann denn die Telemedizin leisten und was kann sie nicht leisten? Wo sind da Grenzen?
Also ich denke, also ich beschreibe das immer so schön, also die Banalitäten der Alltagsmedizin oder ich bin nur mal Allgemeinarzt und ich sage immer die Banalitäten in der allgemeinmedizinischen Praxis, wie Sie vorher gesagt haben, Durchfallerkrankungen, auch mal einen vielleicht leicht fieberhafter Infekt, alles bei Patienten, die jung, die sonst gesund sind, wo man einfach davon ausgehen kann, mit einer guten Beratung und auch einer In-Augenscheinnahme und einer, soweit man telemedizinisch kommt, Untersuchung, das ist in der Regel auch gut behandelbar und ausheilbar. Das kann man sicherlich sehr, sehr gut machen. Ich glaube, es wird dann immer spannend, wenn wir halt in eher extremere Bereiche kommen. Das heißt, Extrembereiche im Bereich der Psyche zum Beispiel. Das heißt, wenn sich ein Patient meldet und sagt, er hat Suizidgedanken, dann sind wir in einem Bereich, wo wir dem Patienten sicherlich noch Hilfe anbieten können, aber in erster Linie denen, dass man ihm jemanden schickt, der sich um ihn dann wirklich kümmert. Also das heißt, da sind wir in Grau- und Grenzbereichen. Also das heißt, alles, was hochakut ist, wo der Patient wirklich auch Hilfe vor Ort braucht, wo wir jetzt schon im Vornherein wissen, das ist eine Sache, da werden wir weitere Untersuchungen brauchen. Also nehmen wir zum Beispiel den 80-Jährigen mit 39 Fieber, einem hohen Atemantrieb und man hört das schon, dass es pfeift und röchelt, wenn der einem gegenüber sitzt, dann kann man davon ausgehen, das ist eine Lungenentzündung, aber da braucht es weitere Untersuchungen und dann sagt man natürlich, also passen Sie auf, haben Sie jemanden, der Sie in die Notaufnahme fahren kann, das braucht es jetzt. Ja? Und wir versuchen natürlich durch die Fragebögen und auch durch die telemedizinischen Assistenten genau diese Fälle zu separieren. Das heißt, alles, was wirklich akut ist und was zum Arzt vor Ort gehört, sollte idealerweise vorher schon für den Patienten klar sein, das ist telemedizinisch nicht möglich. Und alles, was telemedizinisch machbar ist in unseren Augen, das sollte dann auch eben beim Telemediziner landen. Auch da kann es natürlich mal sein, brauchen wir nicht reden, dass das was Akuteres ist, als der Patient das so sagt. Ich meine, das haben wir alle Ärzte schon mal erlebt. Kollege Pies mit Sicherheit auch. Da kommt dann einer und da sagt, ach, da ist alles überhaupt nichts und ist überhaupt nichts. Und dann fragt man mal ganz genau und dann kann der irgendwie schon tagelang nicht Wasser lassen. Und dann ist dieses komische große Raumforderungsteil, wo man denkt, was ist denn das für ein Ball im Unterbauch? Plötzlich die Blase, die bis unter den Rippenbogen steht, haben wir alle schon erlebt. Und dann muss man eben ganz schnell mal gucken, dass das weitergeht. Das kann einem immer mal passieren, aber dann kann man trotzdem noch gut einschätzen und den Patienten ja gut steuern.
Kann ich so bestätigen, denn auch bei der Telemedizin hat man ja einen Eindruck von dem Patienten. Ne? Wie vernünftig ist der, wie ehrlich ist der, verfolgt er mit seiner Konsultation ein bestimmtes Ziel, möchte er nur eine Krankmeldung haben, gibt es ja auch, oder möchte er nur sein Viagra verschrieben haben oder steckt ein echtes Problem dahinter, da bekommt man ein Gespür dafür. Wenn ich mit Freunden rede, die jetzt mehr so Psychotherapeuten oder Psychiater sind, die sagen, Telemedizin funktioniert nicht, weil ich muss den Patienten als Ganzes sehen, seine Haltung, ich muss ihn riechen sozusagen, ja. Ich behaupte das Gegenteil, weil gerade im urologischen Gebiet, vielleicht können wir jetzt auch auf die urologischen Felder so ein bisschen kommen, ist das umgekehrt. Da habe ich eine niedrigere Hemmschwelle als in der Praxis. Ein Patient, der mit mir in der Praxis über Potenzstörungen reden will, fühlt sich gestört durch die Helferin, die reinkommt, fühlt sich gestört durch das Umfeld. Der Arzt, der immer den Anschein erweckt, dass er in Zeitdruck ist. Das sind immer schlechte Bedingungen für solche Gespräche. Da ist eine urologische Praxis irgendwie nicht für gemacht. Und da ist meine Erfahrung ganz klar, dass das in der Telemedizin sehr gut aufgehoben ist, weil da gibt es, wenn man jetzt Datenschutzbedenken und so weiter überwunden hat, wirklich ein echtes Vier-Augen-Gespräch, eine Vertrauensbasis. Und also meine Erfahrung ist da tatsächlich so, dass man da dem Patienten ganz viel Ängste und Hemmschwellen nehmen kann. Und da sehe ich einen riesigen Vorteil, gerade auch bei den urologischen Fachgebieten, die erstens mit einer Hemmschwelle sich zu offenbaren verbunden sind und die natürlich auch manchmal mit so Diskretionsaspekten verbunden sind. Also wenn man in einem kleinen Ort wohnt und hat eine Geschlechtskrankheit, dann geht man zu der Rezeption in der Arztpraxis, da kennen schon 3 von 4 Helferinnen, kennen einen persönlich. Ne? Und dann, ach hier, guck, was kommst du denn? Was ist denn los? Ja. Und dann ist das im Dorf schon rum. Also solche Fälle sind natürlich telemedizinisch auch viel besser aufgehoben, meiner Meinung nach.
Ja, absolut. Ja?
Das heißt, bei der telemedizinischen Beratung kann ich mir den auch aussuchen oder werde ich durch diesen Vorfragebogen dann einem Arzt zugeteilt im Prinzip, der irgendwo sitzt in Deutschland?
Sie können sich das so vorstellen, es gibt dann sozusagen einen Pool von Urologen, es gibt einen Pool von Allgemeinärzten, es gibt einen Pool von Internisten und die haben ja alle noch nebenher eine Praxis und die haben ja alle noch sonst was zu tun. Und das für die Ärzte eben Schöne bei Teleklinik ist, dass sie eine Freiwilligkeit in der Mitarbeit haben. Das heißt, wenn sie da mal 2 Tage nichts arbeiten wollen, ist das auch okay. Aber sie haben immer ihr Smartphone und sie können immer in die aktuellen Anfragen reinschauen und können sehen, sind da Anfragen für mein Fachgebiet dabei und dann will ich die jetzt übernehmen, weil es passt jetzt gerade gut rein, weil der Patient wünscht sich ja zum Beispiel heute am 7.7. zwischen 17 und 21 Uhr behandelt zu werden und dann sagt der Kollege Pies, klasse, 19 Uhr, da habe ich Zeit. Dann würde ich mich jetzt gerne um den Patienten kümmern und dann wird dem Patienten diese Terminzusage geschickt. Und wenn der Kollege Pies keine Zeit hat, dann haben wir einen anderen Kollegen, der sagt, ich habe Zeit um 19 Uhr oder in dieser Zeit, wo der Patient sich das wünscht. Also das ist eben die Möglichkeit. Das ist das Schöne, dass man das eben zu seinem zusätzlichen Praxisalltag auch mit einpflegen kann und jeder Arzt steuert das ein bisschen anders. Die einen nehmen sich einfach mal tatsächlich 1 Stunde oder 2 oder auch mehr Zeit und sagen, mache ich nur Telemedizin, je nachdem, wie sich es eben gerade so ergibt.
Eine Frage habe ich mal zu der. Entschuldigung, please, mach du mal.
Ja. Nee, das ist aus deiner Sicht jetzt gefragt, ein Nachteil der Telemedizin, dass man diese klassische Arzt-Patienten-Bindung natürlich nicht aufbauen kann. Man kann zwar Wünsche äußern, bitte Behandlung durch Doktor so und so, aber wenn der jetzt gerade nicht online ist oder in den nächsten Tagen keine Zeit hat, dann hat man den Vorteil, dass man von einem Facharzt zeitnah betreut wird, aber den Nachteil, dass man natürlich nicht wie beim klassischen Hausarzt so eine Arzt-Patienten-Bindung über lange Zeit aufbaut. Das ist schon klar.
2 Fragen habe ich. Wenn ich mir jetzt einen Termin bei einem Hausarzt suche, dann dank Corona dauert es relativ lange. Sind die Zeiten, wo ich einen Termin bei einem Telemediziner bekomme, kürzer? Und die zweite Frage ist, ist die Altersstruktur eigentlich eine andere? Ich könnte mir vorstellen, dass viele ältere Patienten ja den Zugang zum Internet gar nicht so haben, beziehungsweise das Verständnis. Die haben möglicherweise kein Smartphone oder kein PC mit Webcam. Also kommen da nur die Jungen?
Also der Durchschnitt ist so bei 40. Mhm. Ja, also wir sind schon eher, wir sind nicht ganz jung, wir sind aber auch nicht ganz alt, aber wir haben alle auch schon den 80-Jährigen behandelt, der halt trotzdem gut mit seinem Smartphone umgehen kann und das total gut findet. Auch mal den 80-Jährigen, der in seiner Villa in Spanien sitzt, weil er da jetzt einfach wohnt und trotzdem mit einem deutschen Arzt Konsultationen abhalten möchte. Und wie schnell geht das? Das geht relativ schnell. Das heißt, wenn Sie jetzt bei Teleklinik über die App reingehen und sagen, Sie brauchen jetzt heute noch einen Termin, dann kriegen Sie den auch. Also das heißt, in der Regel sind wir bei einer guten halben Stunde sogar meistens drunter. Kann auch bis zu 5 Minuten gehen. Also je nachdem, wie viele Ärzte online sind. Wir erleben auch 1 Minute, 5 Minuten, 10 Minuten. Aber der Standard sollte, und den wollen wir auch so haben, 30 Minuten. Mhm.
Jetzt habe ich noch eine Nachfrage.
Ich wollte nochmal.
Ja, oder nach dem Chris. Nein,
nach mir. Ja, okay. Ich wollte natürlich jetzt auf die Urologie zurückkommen, also aus meinen Erfahrungen.
Ja, bitte.
Also die Krankheitsbilder, die man sehr gut da behandeln kann, sind Potenzstörung, vorzeitiger Samenerguss, dann Hauterkrankungen im Genitalbereich, wo man dann auch schon mal ein Foto hochladen muss, natürlich, ne, die man dann auch zeigen muss. Da war auch bei mir am Anfang die Hemmschwelle etwas höher, dass man dann halt dann sich für einen fremden Penis auf den Bildschirm laden muss, sozusagen. Aber das sinkt dann auch sehr schnell ab, die Hemmschwelle. Und da schließt sich jetzt meine Frage an. Geschlechtskrankheiten nehmen auch zu. Und da ist der nächste Stichpunkt, dass auch die nicht nur der Arzt sozusagen online nach Hause kommt, sondern auch die Diagnostik ja jetzt anfängt, nach Hause zu kommen. Das heißt, es gibt ja auch Point-of-Care-Diagnostik, also dass man dem Patienten dann Diagnostik-Tools nach Hause schicken kann, die er dann wiederum zurückschickt. Ist da die Teleklinik auch schon aktiv?
Absolut, ja. Wir haben einen Partner, Cerascreen heißen die, und wir haben mit denen einige Kits, die Sie nutzen können. Also im Bereich der Urologie wäre das jetzt, wie Sie es gerade angesprochen haben, die STD-Diagnostik, also Sexual Transmitted Disease, das heißt sexuell übertragbare Erkrankungen. Da gibt es zwei unterschiedliche Kits, die Patienten sich nach Hause schicken lassen können. Wie Sie es schon vorher gesagt haben, die Diskretion ist da natürlich super. Die Chlamydien ist ja so ein Thema, die man auch nicht unbedingt symptomatisch spürt, ne? Die Hammer kann man mal so mit sich rumtragen. Gerade für Frauen nicht so wahnsinnig schön, weil das kann unfruchtbar machen. Und deswegen ist es eben entscheidend, dass man da durchaus mal guckt, gerade wenn man sich jetzt irgendwie neu kennenlernt oder wenn es doch mal zwickt, dann kann man durchaus sich so ein Kit nach Hause bestellen. Und dann sind wir Ärzte natürlich wieder dran. Wir können dann hervorragend beraten auf Basis dieser Ergebnisse, die wir da sehen, und können natürlich auch therapieren. Und das ist dann schon eine Sache, die durchaus telemedizinisch hervorragend darstellbar ist, in diesem Mix aus Labordiagnostik, dann Arzt, dann gucken, die Symptome abfragen und am Schluss eine Behandlung indizieren.
Jochen, du wolltest eine Frage stellen oder war die
richtige Antwort? Ich überlege gerade, ob ich mich trauen soll, sie zu stellen. Vielleicht ist sie ein bisschen doof. Wenn ich mal in die Zukunft gucke, ja, ist es denn vielleicht sogar denkbar, dass jeder Patient ein gewisses Repertoire an Tools per USB oder wie auch immer, welche Schnittstelle wir in Zukunft haben kann zu Hause, zum Beispiel für eine Urinuntersuchung oder eine Blutuntersuchung oder eine irgendwas, wo man ja schnell beim Urologen, hier pinkelt mal in den Becher, wir müssen mal eben was messen, wo man sagen können, okay, es gibt Einsatzgebiete, die es möglicherweise irgendwann in Zukunft auch ermöglichen, dass man solche Sachen auch zu Hause machen kann. Also völlig mal gesponnen.
Jochen, erinnerst dich an unsere intelligente Toilette. Das haben wir schon mal gesponnen. Da haben wir auch ein Patent angemeldet, weißt du noch?
Aber das, ich meine, das wäre doch eine super Ergänzung.
Das ruht noch. Aber vielleicht kann der Spitzibet uns mal gibt's in die Zukunft nehmen.
Gibt es solche Gedanken?
Wo sind wir in ein paar Jahren? Ich glaube, das wäre praktisch, wenn wir da alle schon irgendwie eine Vision haben, wir glaube ich alle. Also ich meine, was können wir machen? Wir können natürlich den Patienten in die Apotheke schicken und sagen, hol dir einen Teststreifen, fotografier mir den, zeig mir den, also Urinteststreifen. Ich glaube, das ist eine Sache, die haben wir alle auch schon gemacht und es ist eine sehr, sehr gute Geschichte. Aber Sie wollen ja wissen, können wir das irgendwie technisch unterstützen? Es gibt so ein paar Bewegungen auch weltweit, wo Untersuchungen gemacht worden sind. Also ich weiß es aus Israel, da gab es mal auch Tools, die man nutzen konnte, um den Patienten abzuhören, um den Patienten auch ins Ohr zu schauen, zum Beispiel in den Rachen zu schauen. Und das Ganze war verbunden mit der digitalen Welt der Telemedizin. Ich glaube, das war da schon... Also wenn da auch ein Interesse von der Industrie langsam aufkommt und wenn Telemedizin irgendwo auch einen klaren Stellenwert und auch eine klare Beschreibung hat, und dann denke ich, dann wird das nachgezogen werden. Also ja, es wird sicherlich einiges kommen können, wo man Telemedizin technisch auch noch erweitern kann, um uns als Ärzten auch noch mehr Tools an die Hand zu geben. Ob das jetzt direkt die Urindiagnostik, dass Sie jetzt über Ihren Laptop pieseln und anschließend steht dann da Protein. Ja. Ich glaube, Stand heute wäre es nur teuer, wenn Sie es machen und Sie würden Ärger kriegen daheim, wenn der Sohn dann damit spielen möchte. Aber ich denke, ja, wir wissen es alle nicht. Ich glaube schon, dass es, also wenn die Technik wäre da, wenn die Wirtschaft damit was da ein irgendwie was da mit anfangen kann, sprich auch was damit verdienen kann, dann wird sowas kommen können. Ja, ich kann mir vorstellen, natürlich könnte es so sein, dass wir einen Blutstropfen auf ein Feld aufgeben und dort dann bestimmte Parameter ausgelesen werden. Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sowas darstellbar ist. Ja, also wir kennen ja diese Chemiemedizin, die wir auch in den Praxen haben, wo wir das auftragen auf Objektträger, dann in Gerät stecken. Die machen ja auch nichts anderes, und sowas kann man sicherlich auch kleiner darstellen. Durchaus möglich. Ich denke, wir haben da, also das ist ja das Schöne dran. Ich glaube, da wird noch viel passieren, und lasst es uns tun, kann ich da nur sagen.
Jetzt haben wir so viel über die Vorteile und Fortschritte gesprochen. Jetzt müssen wir noch mal so ein bisschen auch Wasser in den Wein gießen. Was sind denn so die größten Bedenken, die an Sie herangetragen werden? Und welche, sagen wir mal, Hürden mussten Sie überwinden, wo Sie vielleicht gar nicht mit gerechnet haben?
Von der Patientenseite oder von der administrativen Seite sozusagen?
Erstmal, Patientenseite ist natürlich interessant, weil wenn wir jetzt wirklich in diese zu Hause basierte Diagnostik gehen, dann da kommt man natürlich schnell in die Diskussion, gläserner Patient, Big Data, wer kann meine Daten sehen, abgreifen, verwenden, verkaufen. Das schon mal das eine, ne? Bedenken von Patientenseite, und natürlich das von regulativer Seite haben wir ja schon besprochen, dass da natürlich immer Hürden gibt. Aber vielleicht bleiben wir mal auf der Patientenseite.
Ja, also ich glaube, die Patienten, die sind, also was die Daten angeht, erleben wir schon, dass der Patient da sehr einen hohen Trust jetzt Teleklinik gegenüber hat. Ich meine, da gibt es eine klare Datenschutzverordnung, da ist ganz klar, wie mit den Daten umgegangen wird. Das liegt alles auf sicheren Servern. Das ist für den Patienten so eine ganz klare Sache. Was wird mit seinen Daten gemacht und für was brauchen wir die? Und die brauchen wir ja für nichts anderes, als dass der Arzt den Patienten damit behandeln kann, weil der Arzt wiederum ja wissen muss, ist der Patient, welcher Patient ist es und was hat er für eine Versicherungsleistung und so weiter. Also ich glaube, diese Dinge ist keine Hürde für den Patienten, Gott sei Dank. Ich glaube, dass das Thema ist so ein bisschen, kann ich technisch damit umgehen? Das ist eigentlich so ein Erleben, und das liegt natürlich dann auch auf der Seite der App für uns als Unternehmens, das so elegant zu lösen, dass der Patient das einfach gut machen kann und einfach machen kann. Ich glaube, die Bedenken sind teilweise ein bisschen, dass der Arzt nicht bekannt ist für den Patienten. Das ist ja was Neues, so ein bisschen im Prinzip gehen Sie ja sonst auf eine Empfehlung vielleicht, gerade zum Urologen oder zum Facharzt, weil da war der Vater auch schon oder der Freund und er sagt, der Dr. Pies ist ein klasse Kerl, geh da hin, der nimmt es locker und klar nimmt er auch mal die Hoden in die Hand, aber da habt ihr keine Sorge, das ist jetzt auch nichts Schlimmes. Ich denke, das ist natürlich bei der Teleklinik, da geht, klar, da erfahren Sie erstmal, das ist der Dr. Pies und dann sehen Sie auch, wie die Bewertungen sind und dann geht die Kamera an und dann seht ihr euch. Das ist schon, ist aber, glaube ich, ein bisschen, kann schon mal ein kleiner, da können die Patienten durchaus mal Bedenken haben. Ja, und dann auch im Bereich der Allgemeinmedizin. Wir haben ein heterogenes, großes Feld. Ich meine, es sind alles Fachärzte, alles hervorragende Kollegen, alles verdiente Kollegen. Aber es kann natürlich schon sein, dass mal irgendwann die Chemie nicht stimmt. Und das haben wir alle schon mal erlebt. Und dann, das ist dann so, solche Bedenken, dass es einfach vielleicht jemand sein kann, mit dem ich nicht gut kann, das könnte ich mir noch am allerehesten vorstellen. Ne?
Also dann berichte ich mal aus der Anwendersicht durchweg positiv. Also ich habe jetzt in diesem Jahr etwa 300 Behandlungen gemacht und ich hatte, glaube ich, noch keine einzige negative Bewertung und habe auch noch keinen Patienten gesehen, wo ich jetzt gedacht hätte, ach ja, gut, das passiert natürlich online genauso wie in der Praxis auch, aber dafür sind wir Profis genug, das dann auch so professionell zu behandeln, dass der Patient sich dann auch adäquat versorgt fühlt.
Ja. Absolut. Und ich glaube, wir können gut den Patienten auch abholen, indem wir ihm schon mal Vorschläge machen, hey, was kann man denn telemedizinisch aus unserer Erfahrung raus behandeln? Und dann kommt es auch nicht zu so einem so einer leichten Peinlichkeit, dass der Patient jetzt sagt, also Herr Pies, bitte operieren Sie mich, Sterilisation jetzt und hier und sofort. Und dann müssen Sie sagen, ja, so lang ist mein Arm ja gar nicht. So in der Richtung, das kann man, glaube ich, ganz gut schon im Vorfeld abfangen.
Ich habe abschließend noch eine Frage. Ist das in Zukunft eigentlich ein ergänzendes System? Also wenn ich mir so die Zahlen ansehe, wie die durch Corona explodiert sind, dann ist das ja schon unfassbar. Also da gehen ja den Ärzten in den Praxen erstmal Patienten, ich weiß nicht, ob sie verloren gehen, aber die haben ja mehr Zeit. Und ich könnte mir auch vorstellen, wenn ich zum Beispiel auf dem Land lebe und einfach auch, da schüttelt der Chris schon den Kopf, wenn ich auf dem Land lebe und ich habe gar keinen Zugang zu Ärzten, ist das natürlich super, erstmal schon mal den ersten Schritt für Kleinigkeiten, die man am Telefon oder im Videochat klären kann. Das ist ja schon mal super.
Darf ich das schon mal beantworten?
Ja, bitte.
Weil das Ärzte zu viel Zeit haben, das gibt es definitionsgemäß nicht. Und die Telemedizin nimmt den klassischen Medizin keine Ärzte weg. Sie ist eine Ergänzung dazu,
genau,
ein Vorfilter.
Ja, okay.
Und gerade jetzt in Corona-Zeiten, durch Corona, durch Testung, durch Impfung, du wirst keine Arztpraxis in Deutschland zurzeit finden, die unterbeschäftigt ist. Also ich glaube, da sind viele froh, wenn die durch Telemedizin entweder sich selbst Entlastung schaffen, also das Ganze strecken können in Zeiten, wo sie halt in Ruhe telemedizinisch beraten können, oder andere Kollegen, die telemedizinisch aktiv sind, halt die Praxen entlasten. Also das sehe ich nicht.
Gibt es denn genug Kollegen, die zu Ihnen kommen wollen? Weil auf Ihrer Webseite wird es nochmal beworben, wie viel man verdienen kann, Dauer der Einarbeitung, was man monatlich zusätzlich verdienen kann und so steht dort. Gibt es genug Leute?
Ja, es gibt, also sagen wir mal, genug Leute. Es kommt ja immer darauf an, wie viele Patienten fragen nach, wie viele Ärzte sind da. Ja, das passt aktuell recht gut zusammen. Aber wir wollen natürlich weiter wachsen. Das heißt, wir haben sehr ambitionierte Ziele und letzten Endes sehen wir ja auch die Patienten, die wünschen sich dieses Behandlungsfeld immer mehr. Und dementsprechend braucht es natürlich dann auch mehr Ärzte. Gerade der Bereich Freiwilligkeit ist natürlich einer, dass die Ärzte das halt auch wählen können. Ich meine, da braucht man natürlich schon mal immer ein größeres Kollektiv. Also wer mag, sehr, sehr gerne. Wir suchen jeden Tag niedergelassene Kassenärzte. Und gerade so in den Bereichen der Haupt Facharztrichtungen, wie jetzt zum Beispiel Allgemeinmedizin, Innere Medizin, Urologie, Gynäkologie, das sind so die Klassiker, Orthopädie, die wir gut eben auch in Arbeit bringen oder die gut Arbeit bekommen über das Portal. Und das können gar nicht genug sein sozusagen. Und ich glaube, es muss sich auch bei den Ärzten ein bisschen etablieren, dass das was ist, wie Sie vorher so schön sagten, nimmt das irgendjemandem was weg? Nein, es nimmt niemandem was weg, weil im Prinzip puffert das viel ab, wie der Kollege Pies so schön sagte. Also die Banalitäten werden ein bisschen rausgefischt und ich habe mal vielleicht nicht nur 5 Minuten, sondern vielleicht mal 10 Minuten, um mich einem Patienten ausführlich zu widmen in der Praxis, wenn er das auch wirklich braucht. Weil im Idealfall würde ich mir das so vorstellen, Sie haben vorher so schön gesagt oder gefragt, braucht es eigentlich noch den Arzt vor Ort? Natürlich, immer. Und der wird auch immer noch die erste Anlaufstelle regelhaft, denke ich, für viele Ärzte oder viele Patienten sein. Aber eben die Ergänzung ist so schön. Und für die Ärzte, die Patienten, die auch gar keinen Hausarzt mehr haben. Und ich habe einen Dermatologen gesprochen, der sagt, weißt du, ich mache in großen Unternehmen auf dem Land, mache ich Hautkrebs-Screenings. Die waren in ihrem Leben noch nicht beim Dermatologen, weil es gar keinen gibt. Und dann ist es doch viel besser, dass der einfach mal Fotos von seinem Leberfleck hochlädt und über Teleklinik von einem Dermatologen anschauen lässt, der eine Ersteinschätzung macht, bevor der nie geht und irgendwann dann seinen Hautkrebs hat. Also das sind ja so die Chancen in dem ganzen Ding. Und das glaube ich, da müssen wir dazu kommen, dass wir sagen, es arbeiten ja niedergelassene Kollegen über das Portal freiwillig, die haben alle ihre Praxis. Also die arbeiten ja und arbeiten fürs und im System. Und das ist ja das Schöne daran und das Gute daran. Und dass die Ärzte auch gerne kommen, weil sie sagen, das ist eine gute Sache, die unterstützt das gesamte deutsche Gesundheitssystem und die Patienten finden das toll. Also ich glaube, das braucht noch ein bisschen, bis da auch alle, und wir werden auch immer wieder welche haben, die sagen, nö, mache ich nicht, aber ist auch okay, klar, jeder hat da seine eigene klare Vorstellung, aber es wächst, Gott sei Dank, und es werden immer mehr, auch Gott sei Dank.
Da muss ich noch eine allerletzte Ergänzung machen und nochmal ein kleines neues Fass aufmachen. Es gibt ja für bestimmte Krankheiten das Anrecht auf eine Zweitmeinung. Und das ist natürlich auch ideal, telemedizinisch zu betreuen. Ne? Also zum Beispiel bei der Urologie Prostatakrebs. Das ist ja ein Chamäleon. Das haben wir hier in vielen, vielen Folgen besprochen, der sich in ganz vielen Gesichtern zeigen kann. Und wenn ein Patient da seine Befunde hochlädt und lässt die nochmal von einem anderen Facharzt durchgucken und dann einfach nochmal in einem Gespräch, da muss ja nicht untersucht werden, da muss ja nur, die vorhandenen Befunde müssen ja nur mit einem zweiten Auge nochmal betrachtet werden und da hat man einen gesetzlichen Anspruch drauf, auf diese Zweitmeinung, das nimmt ja auch zu. Das ist ja ein ganz neues Feld, was auch mit der vorhandenen ärztlichen Manpower beackert werden muss und das ist auch ein idealer Nährboden hier für die telemedizinische Beratung.
Ganz, ganz wichtiger Punkt. Danke. Ja, super.
Ja. So, Jochen, Schlusswort.
Ich finde es ein super spannendes Thema. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das nach oben geht und dass sich das immer mehr etablieren wird, weil und ich stelle mir die Frage, warum muss eigentlich erstmal Corona kommen, bis sowas durch die Decke geht? Das stelle ich mir gerade so die Frage zum Abschluss. Also hätte man noch vorher drauf kommen können.
Fukushima passieren, bis wir aus der Atomenergie ausgestiegen sind. Also ja, so ist es.
So ist es. Es braucht immer Enzyme, um Prozesse zu beschleunigen. Ja.
vielen Dank für Ihre Zeit. Ja.
Sehr gerne, sehr gerne. Es hat Spaß gemacht.
Das war jetzt eine lange telemedizinische Beratung, aber die war notwendig. Dankeschön.
Sehr gerne.
Tschüss.
Tschüss.
Ich bin Urologe. Was denkst du da?
Jetzt mal ganz, ganz unter uns.
Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
Ja, ja.
Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.